Hi, ich bin Tabea und gerade triffst du mich in meinem Podcast. Der Ort, an dem wir beste Freundinnen mit unserem Körper sind. Be my Body Buddy. Ich hatte heute schon einen so schönen Tag. Ich war kurz am Schloss Schönbrunn und war in der Sonne spazieren. Es ist so herrlich. Und jetzt sitze ich hier mit Elisabeth Lechner zusammen und freue mich extrem darauf, mit ihr eine kleine, ich sag mal, verbale Schönheitsrevolution zu starten und zu verstehen, gegen wen oder was ich mich da eigentlich auflehnen müsste, um meinen Körper so richtig schön zu finden. Elisabeth ist Kulturwissenschaftlerin und hat das Buch Riot, Don't Diet geschrieben. Sie hinterfragt den Zwang der Selbstoptimierung und bestehende Schönheitsideale. Für sie ist klar, Schönheit ist nicht nur ein Geschäft, sie ist auch politisch. Bevor wir den Aufstand der widerspenstigen Körper jedoch starten, machen wir eine kurze Zeitreise. Meine Body Notes, also mein Intro zur heutigen Folge, ist ein Tagebucheintrag aus 2019. Wer mich von Instagram kennt, weiß, dass ich meine Gedanken in meinen iPhone Notes festhalte. Als Gedicht, einfachen Satz, Kurzgeschichte oder easy Emoji-Kombi. Und deswegen starten wir jetzt genau so. Mit meinen Body Notes. Mein Körper ist eine To-Do-Liste, die meinen Kalender ganz schön für sich einnimmt. Montag, Intim-Sugaring inklusive Po-Falte. Dienstag, Shellack-Maniküre. Mittwoch, Crystal-Peel-Mikroderma-Brasion. Donnerstag Lashlift und Färben. Freitag Waxing an Kinn und Oberlippe. Samstag Augenbrauen laminieren. Und fast täglich ins Gym, um meine Booty Goals zu erreichen. Mit jedem Häkchen, das ich hinter die einzelnen To-Dos setze, sinkt zwar mein Kontostand, doch meine Hoffnung steigt. Irgendwann bin ich sicherlich an dem Punkt, an dem ich sagen kann, jetzt bin ich schön. Doch das Ding mit der Liste ist, dass sie kein Ende findet. Sobald ich sie abgearbeitet habe, beginnt sie von vorn. Meine Haare sind nachgewachsen, meine Wimpern haben ihre Farbe verloren, meine Maniküre blättert ab und meine Muskeln haben irgendwie immer noch nicht so diesen Booty-Pump. Nie komme ich an den Punkt, an dem an mir alles stimmt. Nie bin ich ideal, nie bin ich irgendwie schön. Aber wer bestimmt das eigentlich? Wer definiert dieses Schön für mich? Und warum schaffe ich es nicht, dem Hamsterrad der Hydra-Facials und Hip-Thrusts zu entkommen? Okay, ganz so heftig strampel ich mich heute über 5 Jahre später nicht mehr ab. Waxing im Gesicht, Wimpernliftings, Augenbrauen-Treatments und die Booty-Goals gehören der Vergangenheit an. Doch noch immer ist mein Blick in den Spiegel eher ein Prüfender. Jedes Mal finde ich etwas, das zu tun ist. Wie komme ich von meinen To-Dos, vom ewigen Machen zur ewigen Liebe? Wann bin ich endlich an dem Punkt, an dem ich über meine Beinstoppeln streiche und sage, du bist schön. Und damit begrüße ich jetzt Elisabeth im Podcast. Hallo Elisabeth, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich total, dass wir uns heute über diese, ich sag mal, Schönheitsrevolution unterhalten, die du ja mit auch schon deinem Buch angestoßen hast. Aber bevor wir da ins Gespräch gehen, habe ich immer 2 Fragen dabei, die ich allen GästInnen stelle. Und die erste Frage ist, welches Körperteil schätzt du an dir am meisten?
Ich würde, glaube ich, antworten darauf, dass in dieser Aufteilung des Körpers in Körperteile schon der Anfang vom Problem steckt, dass man den Körper nicht als Ganzes wahrnimmt, sondern so als Teile, die man irgendwie optimieren und perfektionieren kann, anstatt dass wir uns als Ganzes versuchen, wohlzufühlen, gut zu fühlen. Und ich habe wirklich ernsthaft darüber nachgedacht und ich habe gedacht so, wann fühle ich mich körperlich am besten, zum Beispiel beim Radfahren oder so. Ich liebe Radfahren und da brauche ich aber den ganzen Körper dafür. Also da könnte ich jetzt nicht sagen, mein Oberschenkel, der gerade so stark angespannt ist, den schätze ich oder den Hintern oder ich muss mich ja auch mit den Armen abstützen. Das heißt, ich würde plädieren für diese gesamtheitliche Körpererfahrung. Wir können ja auch den Körper denken als Wahrnehmungsmaschine, der uns Zugang zur Welt ermöglicht, der uns die Sonne auf der Haut spüren lässt, den Wind, mit dem wir Sexualität erleben, Bewegung, mit dem wir überhaupt mit der Welt in Kontakt kommen.
Schön. Ich glaube, da sprechen wir später auch nochmal drüber. Deswegen einmal die 2. Frage. Du organisierst ein Date für dich und deinen Körper. Was macht ihr, dass es zwischen euch so richtig funkt und du dich oder ihr euch zusammen wohlfühlt?
Ich liebe Duschen, besonders an stressigen Tagen, weil ich da so das Gefühl habe, man kann mal alles Angespannte so abwaschen irgendwie.
Das klingt schön. Ha, herrlich. So, und jetzt gehen wir eigentlich schon weiter direkt mit den Fragen. Ich habe ja schon in meinen Notes eingangs erzählt, dass ich irgendwie nie so richtig an diesen Punkt komme, an dem ich sage, wow, ich bin schön, vermeintlich schön. Und irgendwie, wenn ich mich mit FreundInnen unterhalte, merke ich auch, dass ich damit nicht allein bin. Also dieses Thema Schönheit treibt uns irgendwie alle um und wir alle sehen eher unsere Makel an uns oder sind so, da haben wir eine, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber Problemzone ist so ein sehr gängiges Wort auch irgendwie. Warum meinst du, ist das so? Also warum sehen wir nicht das Schöne an uns, sondern eher irgendwie den Blick auf Makel?
Ich fand es sehr mutig, dass du diese Liste von, was ich Schönheitsarbeit nennen würde, geteilt hast mit allen ZuhörerInnen, die ja wirklich umfassend war, muss man sagen. Also da ist viel passiert damals. Und auch, die ja viel Geld gekostet haben, muss man ja auch sagen.
Ich hatte erst tatsächlich noch in den Body Notes, also in dem Text, noch meine Rechnung mit drin und war dann irgendwann so, dass ich gedacht habe, halt stopp, guck mal, das ist dann ja auch noch Fitnessstudio, was ich bezahle, dann die Produkte, die ich ja auch noch zu Hause habe. Friseurtermine sind noch nicht mehr in der Liste, aber ich glaube, ich war im Endeffekt monatlich bei etwa 470 Euro.
Ich spreche extrem gerne von Schönheitsarbeit in diesem Kontext, weil das ganz deutlich macht, dass wir mit diesem Investment in unseren Körper uns eigentlich eine vorteilhaftere Position in der Gesellschaft verschaffen. Es ist ja nicht so, dass man sagen würde, wow, du warst damals aber oberflächlich, wieso hast du das gemacht? Sondern es gibt eine Unmenge an wirklich empirischen Studien, die belegen, dass jene Menschen, die als schön gelten, Vorteile in allen Lebenslagen haben. Das heißt, dass man zum Beispiel bei Bewerbungsschreiben mit Foto eher zum Bewerbungsgespräch eingeladen wird, dass man das höhere Gehalt bekommt, dass Menschen, die als schön gelten, die bessere Gesundheitsversorgung bekommen, wirklich schon in der Schule die besseren Noten, alles wegen implizitem Bias und weil wir pretty privileged sozusagen in der Gesellschaft haben. Das heißt, jenen Menschen, die als schön gelten, Vorteile verschaffen. Und da muss man jetzt aber sagen, in einer Gesellschaft, die weiterhin patriarchal strukturiert ist. Das heißt, in der Frauen ja generell die zweite Geige spielen, könnte man so kurz zusammenfassen, ist das ein Catch-22. Das heißt, da haben wir es mit einer Situation zu tun, bei der wir nur glauben, dass wir uns einen Vorteil verschaffen, weil es gibt den sogenannten Grooming Gap. Grooming ist auf Englisch Körperpflege. Und der berechnet, wie viel mehr Frauen ausgeben für Körperpflege als Männer, wenn wir Geschlecht so in binären Enden denken. Und dass ihnen das auch Vorteile verschafft eine Zeit lang, aber nur solange sie wieder investieren in diese Schönheitsarbeit.
Und ja, das, wie so ein Hamsterrad, ne? Man muss immer wieder reingeben.
Genau, und warum ist das so? Weil uns natürlich auch die Werbung, die Schönheitsindustrie, die Diätindustrie von allen Seiten beballert mit Botschaften, was nicht alles falsch ist an uns, den Körper zerteilt in Einzelteile, in immer kleinere Parzellen, wo nicht was zu optimieren wäre, was wir nicht machen können. Und es ist kein Wunder, wenn du keine Gegenrede konsumierst, wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir die 5 Jahre, die seitdem vergangen sind, wenn du Teenie bist auf TikTok und genau in so ein Algorithmusloch reinfällst, wo dir Influencer um Influencer erzählt, zum Beispiel jetzt auch mit Facefiltern, die immer besser werden, das muss glatter sein, das muss gestraffter sein, hier müssen wir hochziehen und hier müssen wir auffüllen, dann ist es kein Wunder, dass das Unsicherheiten auslöst. Aber ich glaube eben ganz stark, dass wir uns aus diesem... Also, dass wir einerseits, glaube ich, niemals beschämen sollten, wenn Menschen auf diese Taktiken der Schönheitsindustrie, die ganz perfide sind, reinfallen und die ja dann wirklich messbare, die in einer Gesellschaft, in der wir wissen, dass jene Menschen, die aussehen wie Topmodels, Vorteile haben, aber es ist eben so klar zu belegen, dass das langfristig keine Lösung ist, sondern dass wir auf einer individuellen Ebene uns abrackern, genauso wie du das beschreibst. Und das sind halt wirklich, ich denke, das wird ganz oft verhandelt als so oberflächliche Fragen, so Schönheit ist ein Frauenthema. Naja, auch wenn man das erforscht, ist immer so, ja, müssen wir darüber jetzt auch noch reden? Und ich denke so, ja, wir müssen darüber reden, weil da geht es um ganz große Lebensfragen. Also da geht es darum, was ist mein Selbstwert? Bin ich liebenswert, so wenn ich so aussehe, wie ich einfach aussehe und diese Arbeit mal sein lasse? Und wer weiß, was ich in der Kindheit mitbekommen habe? Und eben, wir haben schon darüber gesprochen, wie sehr die Gesellschaft und die Schönheitsindustrie mit Botschaften bombardiert, die das Gegenteil suggerieren. Das bedeutet nicht, dass man schwach ist oder so, sondern dass man viel mehr diesen Selbsthass, den wir von dieser Industrie eingeredet bekommen, nehmen müssen und gegen die Systeme wenden, die ihn ursprünglich überhaupt erst hervorrufen. Und das heißt, du hast dir nicht gedacht, ja, ich möchte jetzt noch schöner sein, sondern du hast dir vermutlich gedacht, boah, ich genüge so einfach nicht, wenn ich das nicht mache.
Also ich glaube, es ist echt großes Thema Selbstwert bei mir auch wirklich gewesen. Und dann, also zum Beispiel, als ich jetzt auch gerade diese Liste nochmal vorgelesen habe, das Waxing am Kinn und an der Oberlippe, also ich hatte das zum Beispiel, das ist mir zum Beispiel gar nicht durch die Werbung gekommen. Also diese ganzen anderen Sugaring, das weiß ich noch, dass ich irgendwie durch Hamburg durch die Straßen ging und dann gab es ein neues Sugaring-Studio und gerade haben überall diese Brazilian Studios geöffnet. Ich dachte, oh krass, ja, das muss ich auch auf jeden Fall machen. Und dann zum Beispiel mit der Oberlippe, das weiß ich noch, dass ich irgendwie, die Sonne hat geschienen. Also ich muss dann einfach, ich habe Härchen an der Oberlippe, aber alle. Ich glaube, das haben alle. So. Und es muss aber mein blondes Haar so ein bisschen geschimmert haben. Und ich habe einen Freund seit langer Zeit wieder getroffen und ich gehe auf ihn zu und er sagt so, und er weiß das locker heute nicht mehr, er sagt zu mir, ach, und du präsentierst uns heute deinen Damenbart? Und das ist bis heute, das ist ja auch 5, 6 Jahre her, das ist mir so im Kopf geblieben und ich habe sofort die Hand von meinem Mund genommen und dachte so, oh, ich habe einen Damenbart. Jetzt so voll reflektiert bin ich so, ja, da sind Härchen, so what?
Ich meine, was du da erlebt hast, ist ein Fall von Bodyshaming, oder? Wir haben schon festgelegt, wir leben in einer lookistischen Welt, also in einer Welt, in der Menschen aufgrund des Äußeren bewertet werden. Jene, die als schön gelten, haben viele Vorteile, jene, die als hässlich gelten, werden abgewertet, ausgegrenzt und sind teilweise sogar mit Gewalt konfrontiert, weil sie im Kern nicht mehr ganz als Mensch gelten. Und was dir passiert ist, ist ein Akt der konkreten Herabsetzung deines Körpers, der ja, kann ich für die Zuhörerinnen festhalten, absolut normschön ist. Das zeigt also sehr gut, dass niemand rausfällt aus diesem potenziellen Raster des ich habe etwas falsch gemacht, ich genüge nicht, weil das eine im Kern eigentlich eine Art ist, Frauen zu kontrollieren und sie auf ihren Platz zu verweisen und zu sagen, na so kannst du aber nicht rausgehen, weil niemals geht es um das eigentliche Aussehen, sondern immer nur um dieses, eigentlich haben wir die Kontrolle, so als aus einer männlichen Perspektive gesprochen, mein Körper wird nie hinterfragt, aber deinen dürfen wir immer kommentieren, der ist immer verfügbar, über den können wir immer mit Kommentaren herziehen oder manchmal eben auch mit tätlichen Übergriffen. Das ist ja leider dann die nächste Stufe. Und ich finde es so interessant, wie die erste Reaktion darauf nur sein kann, oh mein Gott, das muss ich wegmachen, weil Körperbehaarung eben so als Grenzüberschreitung definiert ist. Also wir haben gelernt, genau in diesem binär geschlechtlichen System, es gibt Männer, es gibt Frauen, Männerkörper dürfen Körperbehaarung haben, Frauenkörper nicht.
Ich habe mich auch so gefreut, wir hatten uns längere Zeit nicht gesehen, ich hatte mich so gefreut, ihn wiederzusehen und ich glaube nicht, dass er das, also weiß, dass er das gesagt hat oder was er ausgelöst hat. Nee, glaube ich nicht, weil er das so dahergesagt, ne? So wie so eine Selbstverständlichkeit, dass es ganz selbstverständlich ist, dass er mein Aussehen jetzt kommentieren kann. Und für mich saß das richtig, richtig, richtig tief.
Die Buddy-Fragen, was ihr mich auf Instagram fragt.
Du hast gerade schon Bodyshaming auch als Wort angesprochen. Ich weiß, ich habe vor kurzem einmal auf Instagram gefragt, an alle da draußen, so habt ihr auch Fragen zum Thema oder für meinen Podcast? Und ich habe von Chrissy die Frage bekommen, was können wir gegen Bodyshaming tun?
Also ich glaube, im konkreten Moment ist es ganz abhängig von der Situation, wenn sowas passiert. Also ich glaube, die Antwort auf ganz viele Formen von Körperbeschämung ist immer, damit nicht alleine zu bleiben, sondern sich Verbündete zu suchen. Das heißt, wenn du jetzt in der Situation, über die wir gerade gesprochen haben, nicht alleine warst, sondern zum Beispiel mit einer zweiten Freundin noch unterwegs warst, dann würde ich sofort versuchen, hier jemanden mit reinzuholen, damit der Konter nicht nur von dir alleine kommen muss, damit du, weil du wurdest, wie funktioniert, vielleicht sollte man zum Bodyshaming diesen Schamteil noch kurz erklären. Wie funktioniert Scham? Scham ist ja eigentlich, kennen wir als ganz negative Emotion. Das ist uns bekannt durch so, wir beginnen zu stottern, wir beginnen zu zittern, unser Gesicht wird rot. Und was wollen wir? Wir wollen wirklich vom Erdboden verschluckt werden. Wir wollen nicht mehr gesehen werden und so richtig unsichtbar sein. Und es ist aber ein ganz mutiger, kraftvoller Akt, sich in so einer Situation wegen einer zugeschriebenen Scham die du überhaupt nicht empfinden musst, weil dein Körper okay ist, so wie er ist, zu sagen, dafür lasse ich mich nicht beschämen. Also ich sage immer so, Körperkommentare sind okay, wenn man Essen zwischen den Zähnen hat oder man hat irgendwie sich bekleckert, das wäre hilfreich. Aber sowas wie, wow, du hast aber abgenommen und dann das sofort als positives Kompliment auch formulieren. Wer weiß, was im Leben dieser Person passiert ist. Oder so die schlimmste Form von Körperkommentare sind so, bist du schwanger oder solche Dinge. Da könnte es Personen geben, die wirklich schon lange versuchen, schwanger zu werden, es klappt nicht oder so. Das wirklich, das ist eine Grenzüberschreitung. Und genau, also das, ich glaube, das heißt aber nicht, dass man nie wieder Komplimente machen kann oder so. Es gibt auch so AktivistInnen, die eher finden, man sollte gar keine Komplimente mehr machen. Und ich finde so, man sollte versuchen, ich finde jetzt, wenn einer Freundin ein Outfit super steht und ich sage so, wow, das sieht richtig gut aus so, warum soll die nicht mit diesem Push durch den Tag gehen? Dann versuche ich mich zu erinnern, könnte ich der nicht auch ein Kompliment machen für eine andere Eigenschaft, die ich total schätze. Also wir sind so aussehensgetrieben. Warum kann ich nicht sagen, die Nachricht, die du mir gestern geschrieben hast, die hat meinen ganzen Tag gerettet, weil du bist so klug, du bist so schlagfertig oder so.
Total schön. Ich denke auch, Komplimente machen, man kann auch, ich finde immer so, ich liebe Menschen mit einer tollen Ausstrahlung oder eine tolle Ausdrucksweise, finde ich auch immer schön, wenn ich denke so, wow, also das hat mich gerade zum Lachen gebracht oder zum Beispiel bei mir sagen Männer gerne mal, oh, du bist so schön schlank oder so schön dünn und ich komme ja aus einer Magersucht. Also für mich ist das kein Kompliment. Bei mir löst das oft, jetzt wäre ich gerade ein bisschen traurig fast, oh Gott, wirklich jetzt, bei mir löst das eher Panik aus, weil ich denke, scheiße, bin ich wieder zu dünn. Ja. Also weil ich ja die ganze Zeit versuche, nie wieder zu dünn zu sein. Mhm. Und wenn ich dann höre, wow, du bist aber dünn und ich weiß, dass unsere Gesellschaft, also ich finde das sowieso immer krass auch noch, während der Magersucht haben ganz viele gesagt, deine Beine sind ja so schön und toll. Ich war so heftig im Untergewicht und das wurde aber nicht als krank gesehen, sondern als schön. Mhm. Aber ich finde so echt, Komplimente können schnell grenzüberschreitend werden und die sind vielleicht nett gemeint und dann sage ich das diesen Männern auch. Mhm. Und die sind dann so, ja, dir darf man ja auch, dann darf man jetzt Frauen gar keine Komplimente mehr machen. Ich bin nur so, du kannst mir ganz viele andere Komplimente machen, aber vielleicht nicht unbedingt zu meinem Körper, weil du kennst mich noch nicht mal und du kennst diese Geschichte nicht.
Es gibt auch Forschung, das fand ich ganz interessant. Das hat eine Studierende bei mir, hat ihre Masterarbeit geschrieben und die hat eigentlich im Kern herausgefunden, dass auch positiv gemeinte Komplimente zum Äußeren dazu führen, dass Frauen objektifiziert von sich selbst denken. Das heißt, dass auch diese positiven Kommentare dazu führen, dass ich mich selbst als Objekt oder als Ding wahrnehme, das ich irgendwie verändern kann, aber mich nicht in meiner ganzen Menschlichkeit und Körperlichkeit empfinde, sondern eben als so eine bearbeitbare Oberfläche. Ich finde, in dem Kontext ist es ganz wichtig zu sagen, dass wenn wir über Kommunikation miteinander sprechen, dann wollen wir keine Regeln aufstellen und schon gar nicht vermeintlich falsche Aussagen irgendwie vor den Vorhang zerren und sagen, ja du, das hast du jetzt aber falsch gemacht. Also so Beschämungslogiken umdrehen, indem wir dann die anderen beschämen. Ich finde, das ist niemals mein Impuls. Also ich verstehe diese Diskussionen immer als Einladung eigentlich und nicht als so ein Aber, jetzt hast du, aber jetzt darf man gar nichts mehr sagen und so weiter, sondern einfach so ein, wenn ich empathisch zuhöre, die Lebensrealitäten und die Erfahrungswelten von anderen mir erzählen lasse. Und so höre, okay, du stößt die ganze Zeit an Barrieren, die mir nie passieren, dann muss ich doch anfangen, umzudenken. Einfach nur aus einem Basic Human Decency, aus einem ganz grundlegenden Miteinander heraus und nicht, weil man so hierarchisch belehren will. Weißt du, wie ich meine?
Ja. Ich versuche dann auch immer, wenn ich so ein Kompliment zu hören bekomme, aus der Ich-Perspektive zu schildern, was dieses Kompliment mit mir macht und meinen Erfahrungswert einmal irgendwie mit einzubringen. Um eben nicht, ich sag nie du, warum sagst du sowas zu mir? Weil ich weiß, das ist eigentlich irgendwo nett gemeint oder soll ein Flirtversuch sein. So. Mhm. Also diese Person versucht ja auf mich zuzugehen und dann sage ich nicht, hä, so nicht.
Das Problem ist meistens nur, dass, also ich wünsche mir wirklich viel mehr Räume von so geteilter Verletzlichkeit, wo man diese Geschichten wirklich dem Gegenüber mitteilen kann und daraus erhofft man sich dann gewisse auch Lerneffekte, oder? Dass man zuhört und sich denkt, ja, wow, das habe ich so eigentlich noch nie betrachtet. So werde ich versuchen, in nächster Zeit irgendwie auch zu berücksichtigen. Aber wir sind ja leider nie in einem herrschaftsfreien Raum und wir sind nie auf Augenhöhe. Und das heißt, wenn das unter Friends passiert zum Beispiel und dir das jemand sagt, dann bist du vielleicht, kannst du da gut eine Rückmeldung machen und sagen so, boah, das fand ich jetzt nicht so cool oder ich wünsche mir das ein bisschen anders oder so. Aber gerade wenn man dann in einer hierarchisch definierten Situation von einem Mann angeflirtet wird und an sich empfindet man das vielleicht schon in einem bestimmten Kontext als Grenzüberschreitung und dann wird es noch recht aggressiv vorgetragen, dann ist wahrscheinlich, wenn du mit einer verletzlichen Geschichte kommst, sehr wahrscheinlich, dass dann noch draufgetreten wird, oder? Also kannst du dir sicher vorstellen, dass das nicht immer gut funktioniert. Und das finde ich ist so wichtig, dass die Art von Kommunikation über diese Themen ganz situationsangepasst ist. Die Antwort auf diese Body-Shaming-Frage ist im Kern dann eben, dass man auf einer individuellen Ebene diesen Druck nicht lösen kann. Man kann im Zwischenmenschlichen einiges lösen und man kann, wenn man Glück hat, in einer guten Kommunikationssituation einiges weiterbringen. Aber die zentrale Aussage von meinem Buch ist, dass wir uns mit anderen zusammentun müssen und gemeinsam aktiv werden müssen. Also zuerst mal so geteilte Verletzlichkeit unter anderen Betroffenen und dann zusammentun und gemeinsam aktiv werden, auf welche Arten auch immer uns einfallen, weil das System profitiert so stark davon, dass diese Scham vereinzelt wird und der Druck vereinzelt wird. Und wir sitzen da alle alleine zu Hause und denken uns, ich genüge nicht, das muss ich noch.
Zusammentun ist auch das, was damals passiert ist bei der Bewegung. Body Positivity war ja ursprünglich eine Bewegung. Ich weiß nicht, ob das draußen alle wissen. Wir können ja mal ganz kurz vielleicht in die Geschichte so einsteigen, weil ich glaube, unter Body Positivity sehen viele einfach nur den Hashtag, der dann in den letzten Jahren sehr am Trenden war, also der einfach sehr viel benutzt wurde von auch eigentlich normschönen Menschen.
Also die Body Positivity Bewegung hat ihre Wurzeln eigentlich in den 1960er und 70er Jahren in den USA, in der Fat Acceptance oder Fat Liberation Bewegung, die sich dafür eingesetzt haben, dass die strukturelle Diskriminierung gegen dicke Menschen aufhört. Das heißt, die haben niemals gefordert, dass wir uns rund um die Uhr die ganze Zeit selbst lieben und abfeiern, sondern da ging es um sowas wie, ich komme ins Krankenhaus als dicke Person, als hochgewichtige Person und egal, was ich für Symptome habe, alles wird auf mein Gewicht geschoben und ich werde nach Hause geschickt mit einem, ja, nehmen Sie mal 20 Kilo ab und dann sehen wir weiter, anstatt dass zum Beispiel meine Blinddarmentzündung erkannt wird, ein Tumor erkannt wird etc. Also es ging wirklich drum und das sind alles reale Beispiele. Also es sind Menschen mit ganz drastischen Erkrankungen weggeschickt worden aufgrund von Fat Bias, also aufgrund der Ungleichbehandlung von dicken Menschen, weil ihre Symptome nicht erkannt wurden. Zum Beispiel, wie viel Zeit mit dicken Menschen verbracht wird wie viel Schmerzmittel sie bekommen, ganz dem Empfinden nach der behandelnden Ärzte und Ärztinnen. Und das ist eben nicht, weil die so böse sind, sondern weil wir diese Dickenfeindlichkeit die ganze Zeit, jahrzehntelang antrainiert bekommen, weil wir das in der Popkultur so sehen, weil wir das in der Schule so lernen, weil uns genau vermittelt wird, dick ist ungesund, dick ist faul, dick ist weniger sozial etc. und dünn, das müssen wir sein, das ist gesund, fit, einsatzbereit etc. Und dagegen hat sich die Fat Acceptance Bewegung gestellt, die auch ganz kreative Protestformen zum Beispiel ausprobiert hat. Also die haben 1967 im New Yorker Central Park einen sogenannten Fat-In gemacht, einen Sitzstreik, so wie ein Sit-In. Es war richtig cool, wo sie Diätbücher verbrannt haben und so ganz genüsslich Kuchen gegessen haben und so. Also so ein richtiges, ein Mittelfinger an die Diätkultur.
Ja.
Aber eben gekämpft haben sie auf einer strukturellen Ebene und wirklich gegen diese strukturelle Diskriminierung von dicken Menschen. Und dann ist das Ganze in den ersten Jahren des Internets, in den 1990er Jahren, über Foren hat sich die sogenannte Fatosphere gebildet, also sozusagen Dickensphäre.
Oh mein Gott, die Begriffe sind ja alle irgendwie echt geil.
Finde ich auch, weil da haben sich dicke Menschen zusammengefunden und so Tipps gegeben, wo findet man Ärzte, Ärztinnen, die einen nicht diskriminieren, wo findet man coole Kleidung zum Beispiel. Das war ja vor den großen Online-Shops gar nicht so einfach, coole Kleidung zu finden als dicke Person. Und haben sich so gegenseitig Support. Also so richtig, man muss sich so richtig so schwarz-weiß Foren mit viel Text vorstellen. Aber es hat sich schon so ein Community-Spirit gebildet, so In-Group und Out-Group. Also draußen werden wir diskriminiert, aber hier leisten wir uns Support und sind füreinander da. Und dann ist das Ganze über die Popkultur und die sozialen Medien in den Mainstream gekommen und zur Body-Positivity-Bewegung geworden, die eben wirklich sagt, alle Körper sind schön und gut, so wie sie sind. Also ein positiver Umgang mit allen Körpern, das ist ja so der Name. Ja, ich glaube, was viele von der Bewegung kennen, sind Aktivistinnen, die so wie Megan Jane Crabb die Magersucht überlebt haben und die zeigen, wie schwierig diese Recovery Journey ist, dass sie nicht linear ist, dass man Rückfälle haben wird, dass man sich wieder aufrappelt, dass man versucht, ein neues Verhältnis zum Körper zu lernen. Die hat über 1 Million FollowerInnen. Das heißt, da ist wirklich so ein ganz großes Bedürfnis nach Connection, auch nach Austausch, nach Support. Das war ganz wirkmächtig. Ich glaube, so der Höhepunkt der Bewegung war in den 2010er Jahren. Und dadurch, dass die Bewegung so eine große Reichweite bekommen hat, war es halt auch so, dass das sehr stark kommerzialisiert worden ist. Also wir sehen mittlerweile, dass die Schönheitsindustrie und auch die Diätindustrie verstanden hat, dass gerade Frauen nicht mehr in Grund und Boden beschämt werden wollen, um Produkte zu verkaufen, sondern es geht vor allem darum, Produkte zu verkaufen auf der einen Seite. Wir haben gesagt, Schönheit ist ein großes Geschäft. Und auf der anderen Seite geht es um Kontrolle von Frauenkörpern. Also wenn wir uns ansehen, und das ist ein Bereich, wo man das ganz deutlich sieht, was Frauen abbekommen, die in der Politik sind, die also für das gehört werden wollen, was sie sagen und nicht nur Körper sein wollen, nicht nur darauf reduziert werden wollen, wie sie aussehen, ist noch immer ein Wahnsinn. Der Gegenwind ist ein Wahnsinn. Der Hass, den diese Frauen abbekommen, ist wirklich ganz, ganz erschütternd.
Denkst du nicht trotzdem, dass die Bewegung was gebracht hat? Also ich habe das Gefühl, ja.
Ich habe ganz stark das Gefühl, dass sie was gebracht hat. Sie hat Menschen zusammengebracht, sie hat Räume geschaffen für Austausch, sie hat geschafft, dass wir uns unterschiedliche Geschichten erzählen, dass wir uns vorstellen können, dass wir andere Protagonistinnen haben und nicht nur in den 90er und 2000er Jahren, wenn wir denken an Bridget Jones zum Beispiel, dann war eine absolut norm schöne Frau, hat als zu dick gegolten und ihr einziges Ziel war, endlich einen Mann zu finden, abzunehmen, so damit bin ich aufgewachsen. Und wir erzählen jetzt wirklich auch andere Geschichten, also so Accounts wie die von Megan Jane Crabb, wo sich über 1 Million Menschen zusammenfinden und feiern, dass sie nach ihrer Anorexie mit einem weichen Bauch tanzt und das zeigt, einen schwabbligen Bauch zeigen. Das klingt nach einer ganz kleinen Sache, ist aber für Betroffene und alle, die unter diesem Schönheitsdruck leiden, eine Riesensache.
Ich nicke gerade total. Also aus einer Magersucht einfach zu kommen und dann, ich bin immer zum Beispiel immer noch mit meinem Bauch nie wirklich zufrieden. Aber das klingt auf jeden Fall nach ganz, ganz großer Stärke und nach einem ganz großen mentalen Wandel, die diese Frau dann auch für sich durchgeht.
Genau, also, und eben auch wow. Nicht auf so eine, ich verkaufe jetzt meine Heilung-Art, also so boom, ich habe das gemacht, diese 3 Schritte und jetzt ist alles bestens, sondern die hat ganz offen über Jahre einfach immer erzählt, wie schwierig das auch war, wie viel Druck ihr von unterschiedlichen Seiten begegnet, aber dass sie es eben trotzdem auf eine Art schafft und immerhin weiterhin kämpft. Und ich finde, das ist wichtig zu betonen, es ist ganz viel passiert, aber wenn man aus dieser Mode- und Schönheitswelt raustritt, dann muss auch noch viel, viel mehr passieren. Also wenn wir uns den klassischen Körperkontext ansehen, sozusagen, was ist an Partizipation möglich, dann sind wir bei Fragen von, wie geht's migrantischen Menschen in Deutschland und Österreich zum Beispiel. Viele können nach Jahren, nachdem sie hier leben, immer noch nicht wählen zum Beispiel, haben kein echtes Mitbestimmungsrecht. Gerade schwarze Frauen werden viel, viel schlechter bezahlt als weiße Männer, die als die Norm in der Arbeitswelt gelten. Frauen mit Behinderung sind mehrfach diskriminiert und so weiter. Also wenn wir um die echte Teilhabe sprechen in der Gesellschaft, da ist noch viel zu tun, auch in Repräsentationspolitik.
Und jetzt dieses Thema Body Neutrality, das geht doch eigentlich weg vom Aussehen und mehr auf das, was kann mein Körper, richtig? Mhm. Oder weil das war ja auch das, was du am Anfang vielleicht so zu meiner ersten Frage, als ich meinte, welchen Körperteil schätzt du am meisten? Du hast dann gesagt, so eigentlich ist es ja das ganze Miteinander, das ganze Zusammenspiel und irgendwie diese Neutrality ist doch eher, dass man sagt, oh, ich schätze die Sonne auf der Haut oder...
Die Body Neutrality fordert dem Namen nach einen neutraleren Umgang mit Körperlichkeit, weil viele Menschen haben gerade auch, glaube ich, als Antwort auf die Kommerzialisierung der Body-Positivity-Bewegung, die dann so suggeriert hat, mit den und den Produkten kannst du dir ein gutes Körpergefühl kaufen, haben gesagt, so, ich kann mich nicht die ganze Zeit schön fühlen, ich schaffe das nicht. Also löst einen extra Druck aus. So. Daraufhin hat die Body-Neutrality-Bewegung gesagt, du musst dich nicht die ganze Zeit schön fühlen. Es geht hier nicht um 24/7 Selbstliebe, sondern um das Auflösen von Diskriminierungsstrukturen oder darüber hinaus ein Fokus auf das Fühlen als das Sehen. Also vielmehr dieses, was kann ich mit meinem Körper erleben? Wie empfinde ich ihn? Und nicht dieses, wie kann ich ihn optisch optimieren? Die Bewegung hat abgehoben nachdem Jamila Jamil, ein britisches Model und auch Moderatorin, Schauspielerin, ein Posting gesehen hat von den Kardashians, diese Reality-TV-Serie kennen sicher viele, wo sie sich, wo die aufgewogen wurden in Kilos. Also da waren so Tags dabei und da stand so 67 Kilo, 72 Kilo, keine Ahnung, 56 Kilo. Und dann hat sie den Screenshot gemacht, Jamila Jamil, die Model, die auch mit Body Image Struggles und so viel zu tun hatte, und hat so gesagt, das ist, wie wir über Frauenkörper denken, in fucking Kilogramm, grim, hat sie so geschrieben. Und dann hat sie so in einer ganz affektiven, emotionalen Insta-Story nachgeworfen, ein Selfie von sich, und hat geschrieben, I weigh, und hat sich aufgewogen in allem, was sie ausmacht als Mensch, was nicht die Zahl auf der Waage ist. Zum Beispiel liebende Partnerin, motivierte Vortragende, als Schauspielerin, hat alles so aufgeschrieben, was sie so an sich selbst schätzt oder auch so ganz mit Scherzen und so. Und dann haben über Nacht ganz viele Leute begonnen, das nachzumachen, und so hat diese I-Way-Bewegung begonnen, dieses sich aufwiegen in allem, was uns ausmacht, eben nicht, was nicht die Zahl auf der Waage ist.
Das ist so cool, weil es einfach zeigt, dass wir so viel mehr sind als eine Zahl und das Wohlbefinden einfach viel komplexer ist. Also ich glaube, es wird uns allen echt gut tun, wenn wir einmal überlegen, welchen Wert wir eigentlich so für uns, aber auch für andere haben, also ganz losgelöst von unserem Aussehen. Aber meinst du, dass dieses sich schön fühlen nicht trotzdem auch Teil unseres Lebens sein kann?
Ich glaube, dass man sich in einzelnen Momenten auf jeden Fall schön finden kann, auch begehrenswert, glaube ich. Ich glaube, dass diese Momente, die sollten auf jeden Fall Teil von einem gelungenen Leben sein. Das ist auch ganz sicher erreichbar. Aber genauso wie Glück ist auch dieses, ich finde mich jetzt gerade total schön. Das sind halt Momente, die, glaube ich, kann man dann mit der Zeit auch genießen. Aber dieses ich finde mich andauernd schön, was ist das für ein Anspruch? Das geht nicht. Also ein menschliches Leben beinhaltet Krankheit, das beinhaltet manchmal leider auch Verluste, das beinhaltet Anstrengung. Manchmal ist man genervt, ja. Also dass dieses ich fühle mich die ganze Zeit schön, das ist absolut unerreichbar. Also ich glaube, der Zwischenschritt dahin, und da kann uns die Body Neutrality schon wirklich sehr viel beibringen, ist dieses, ich glaube, es ist egal. Weil du hast eingangs gesagt, wie kann ich zu den Haarstoppeln auf meinen Beinen sagen, sie sind schön. Tabea, vielleicht müssen die nicht schön sein. Vielleicht ist es nicht unsere Pflicht, schön zu sein. Vielleicht können wir in der Gesellschaft auch noch eine ganz andere Rolle spielen, als so eine schöne Oberfläche zu sein. Und es darf auch mal egal sein, es darf egal sein, wie ich aussehe. Und das heißt nicht, dass ich nicht zum Beispiel manchmal total identitätsstiftende Schönheitsarbeit machen kann. Meine Nägel lackieren, mich schminken, zur Friseurin gehen, so. Das können ganz schöne Termine sein, weil genau so haben wir gelernt, Frau zu sein, haben wir unsere Sexualität auch gelernt. Das hat ganz viel mit unserer Identität zu tun. Aber ich würde mir wünschen, dass es ganz viele Kontexte gibt, wo es vielleicht auch mal egal ist, wie wir aussehen. Und der Weg dahin, den beschreibe ich am Schluss von meinem Buch, ist so, zuerst mal, glaube ich, müssen wir anderen zuhören. Wir müssen wirklich hören, wie stark der Druck auf manchen Körpern lastet, besonders die, die das noch nicht so stark empfinden. Ich glaube, dann müssen wir darüber hinaus lernen, medienkompetent zu nützen. Das kann zum Beispiel auch heißen, nicht den immer selben Influencerinnen zu folgen, sondern auch Leuten, die mir sagen, oh, ich glaube, mit diesem Druck werden riesige Profite gemacht. Vielleicht kannst du dich da auch mal anders positionieren. Vielleicht kannst du da auch mal was Neues lernen. Ich wünsche mir, dass wir mit diesem Druck nicht allein bleiben. Das ist der nächste Schritt. Also uns austauschen, mit anderen zusammentun, wirklich dann lernen, in unserer Umgebung anders zu sehen, idealerweise auch anders zu handeln. Das heißt, wenn wir schon dieses widerständige Rüstzeug haben, dann können wir vielleicht, wenn wir einen guten Tag haben, in so Momenten, wo wir Bodyshaming ausgesetzt sind, auch mal sagen so, na so aber sicher nicht, und uns quasi widerständig gegen diese Beschämung stellen. Und dann ist fünftens wirklich so diese Idee von kollektivem Widerstand, also wirklich dieser Schönheitsrevolution. Weil ich finde, was meine Arbeit wirklich motiviert, ist dieser Selbsthass, den wir empfinden, diese Scham, die uns klein hält, die uns wirklich unser Potenzial raubt, die müssen wir loswerden, sodass wir wirklich mit all unseren unterschiedlichen Talenten uns entfalten können. Das wünsche ich mir. Und das geht nur, wenn wir uns kollektiv gegen die Systeme stellen, die uns diesen Druck überhaupt erst einreden.
Danke dir für dieses schöne Gespräch. Ich habe immer noch zum Abschluss einen Buchtipp dabei. Und wie sollte es anders sein? Ich empfehle natürlich dein Buch einmal mit. Wir haben darüber kurz gesprochen. Riot, Don't Diet. Aufstand der widerspenstigen Körper von Elisabeth Lechner. Ich habe das Buch in der letzten Woche gelesen. Erstmal sieht es auch einfach mega schön aus. Im Sonnenlicht reflektiert die pinke Schrift wirklich ganz, ganz wunderbar. Aber vor allem der Inhalt hat mich natürlich überzeugt. Und zwar trifft Elisabeth in dem Buch Aktivistinnen, geht Vorurteilen auf den Grund und schafft es, diese mit Fakten zu zerlegen. Außerdem findet ihr darin den 5-Punkte-Plan, nochmal ganz detailliert, den sie uns gerade schon geschildert hat. Und ich muss sagen, mir hat dieses Buch wirklich einfach geholfen, mich selber nochmal selbstkritisch zu hinterfragen. Und irgendwie meine Kritik eher gegen ein System zu richten, als jetzt gegen mich selbst weiterhin. Deswegen vielen Dank für das Buch, das zu schreiben, dein ganzes Wissen, deine ganze Arbeit und natürlich dieses Gespräch.
Danke.
Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.